Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Making a Physicist. Dies ist die Folge 12 mit dem Titel Schon wieder auf Achse. Ich habe es in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass ich wieder mal unterwegs sein werde. Dieses sein werde ist jetzt in der Vergangenheit und deswegen will ich euch ein bisschen davon erzählen. Ich war nämlich letzte Woche in Fulda bei dem Workshop Multiscale Simulations of Soft Matter. Ein Workshop funktioniert ein bisschen anders als eine Konferenz. Da geht es tatsächlich zentral darum, neue Methoden zu lernen. Es sind deswegen überwiegend jüngere Wissenschaftler da, zumeist Doktoranden oder Masterstudenten, die Methoden in einem bestimmten Gebiet lernen wollen. In diesem Fall geht es um Multiscale Simulations, das ist die Methode of Soft Matter, also weiche Materie. Wir wollen also Simulationen mit weicher Materie machen und diese Multiscale, was versteht man jetzt darunter? Multiscale heißt auf mehreren Skalen, also in mehreren Größenordnungen. Das bezieht sich darauf, dass man Systeme wie eine Flüssigkeit in unterschiedlichen Detailgraden beschreiben kann. Eine bestimmte Menge Wasser besteht ja aus Wassermolekülen. Das heißt, wenn ich das Ganze sehr genau beschreiben will, dann müsste ich mir das Verhalten jedes einzelnen Wassermoleküls anschauen. Das heißt, ich bräuchte da Quantenmechanik. Und ich müsste mir genau anschauen, wie die einzelnen Wassermoleküle miteinander wechselwirken, um gemeinsam eine Flüssigkeit zu bilden. Für bestimmte Eigenschaften von Wasser macht man das auch. Man muss sehr genau hinschauen, um solche Effekte zu verstehen, wie zum Beispiel das Einfrieren von Wasser oder das Verdunsten. Oder wenn man verstehen möchte, wie andere Substanzen mit Wasser wechselwirken. Für andere Eigenschaften reicht es dagegen, sich das Wasser als eine Ansammlung von Kugeln vorzustellen, die einfach durcheinander fließen. Und wieder andere Eigenschaften kann ich beschreiben, wenn ich komplett vergesse, dass das Wasser aus einzelnen Teilchen besteht, sondern sie nur als eine homogen verteilte Masse betrachte. Das wäre dann so eine Beschreibung, wie wir sie in der Dichtefunktionaltheorie machen, wo wir vergessen haben, dass es einzelne Teilchen gibt, sondern nur noch eine Dichte kennen. Die Dichtefunktionaltheorie war dann auch eins der Themen, die bei diesem Workshop vorgestellt wurden. Da gab es zuerst einen Vortrag über den theoretischen Hintergrund und die Entwicklung. Begonnen hat da Robert Evans, ein sehr bekannter Theoretiker auf diesem Gebiet der Dichtefunktionaltheorie, der dieses auch mit begründet hat. Und der hat mal die wirklichen Grundlagen erklärt, wie diese Theorie funktioniert. Dann gab es noch einen Vortrag zur dynamischen Dichtefunktionaltheorie und zur Powerfunktionaltheorie. Und dieser Vortrag, ihr werdet sicherlich schon ahnen, der wurde von meinem Doktorvater gehalten, von Matthias Schmidt, weil der sich mit der Dynamik natürlich sehr gut auskennt. Ja, dazu gab es dann auch noch eine Übung. Da ging es nicht um Dynamik, sondern tatsächlich um Gleichgewichtssysteme. Wir haben uns da mal wieder harte Stäbchen angeschaut. Ein sehr beliebtes Modellsystem, weil es sehr, sehr einfach ist und man da auch ziemlich schnell eine schöne Simulation hinbekommen kann. Das war mir natürlich schon relativ gut bekannt. Das heißt, da habe ich nicht viel Neues gelernt. Aber gerade bei den Grundlagen schadet es sicherlich nicht, sich das nochmal genau anzuhören, damit man auch versteht, was man eigentlich da so tut. Die zweite große Übung, die wir hatten, war zu einer anderen Simulationsmethode, nämlich Lattice-Boltzmann. Das ist eine Methode, mit der ich vorher noch nie was gemacht hatte und deswegen fand ich das auch sehr spannend, das kennenzulernen. Lattice-Boltzmann ist eine Simulationsmethode, mit der man auch Flüssigkeiten beschreiben kann. Die theoretische Grundlage dieser Simulationsmethode ist die Boltzmann-Gleichung und das ist eine Gleichung, die die Zeitentwicklung beschreibt von einer Verteilungsfunktion, also eine Funktion, die beschreibt, wie viele Teilchen an einer Stelle sind, wie viel an einer anderen und das sowohl in Ort als auch Geschwindigkeit. Bei Lettice Boltzmann wird diese Beschreibung jetzt vergröbert auf einem Gitter. Lettice heißt Gitter und auf diesem Gitter sitzen einzelne Teilchen. Also wir haben tatsächlich hier eine andere Beschreibungsebene als bei der Dichtefunktionaltheorie. Wir betrachten tatsächlich einzelne Teilchen, die auf dem besagten Gitter herumsitzen und sich da jetzt bewegen können mit bestimmten Geschwindigkeiten. Das können jetzt nicht alle Geschwindigkeiten sein, denn wir sind ja auf einem Gitter und da ist es nicht möglich, dass Teilchen sich zwischen den Gitterplätzen bewegen. Darum wählt man einen bestimmten Satz von Geschwindigkeiten, der dafür sorgt, dass die Teilchen auch immer nur ein, zwei, drei oder wie viel auch immer Gitterplätze weiterhüpfen können. Die Interaktionen der Teilchen kann man mit dieser Methode jetzt explizit behandeln. Man spricht dabei von sogenannten Stößen. Wenn zwei Teilchen sich nahe kommen, so nahe, dass sie ihre gegenseitige Wechselwirkungskraft spüren, dann spricht man von einem Stoß. Und bei so einem Stoß ändert sich die Richtung, in die sich die Teilchen bewegen. Wenn man sich das veranschaulichen möchte, dann kann man sich zum Beispiel zwei Billardkugeln vorstellen, die aufeinander zurollen. Sie prallen gegeneinander und danach rollen sie in unterschiedliche Richtungen wieder weg. Genau diese Art von Interaktionen betrachtet man also bei Lettice Boltzmann. Die Methode ist so designt, dass sie auf modernen parallelen Rechnersystemen sehr gut laufen können. Dafür sorgt hauptsächlich diese Aufteilung auf das Gitter, weil man sich da sehr schön einzelne Einheiten, so einen Gitterpunkt zum Beispiel, rausgreifen kann und ihn auf einer einzelnen Recheneinheit bearbeiten kann. Oder man kann zum Beispiel Grafikkarten benutzen und damit viele Punkte auf einmal parallel verarbeiten. Daher ist es mit Lettice Boltzmann möglich, riesige Systeme in kurzer Zeit auf aktuellen Computern zu berechnen. Man kann außerdem, weil man auf der Teilchenebene sitzt, auch sehr gut komplexe Randbedingungen von solchen Systemen betrachten, wenn man zum Beispiel sich anschauen will, wie sich eine Flüssigkeit in einer Flasche verhält. Oder ein Beispiel, was wir tatsächlich gerechnet haben in diesem Workshop, wenn ein Teilchenstrom durch eine Verengung durch muss in einem Rohr. Solche Situationen kann man mit Lettice Boltzmann sehr gut berechnen und bekommt damit schön die Strömungseigenschaften der Flüssigkeit, die man beschreiben will. Außerdem ist es möglich, sich anzuschauen, wie andere Teilchen mit einer Flüssigkeit wechselwirken. Man kann ein Lösungsmittel mit Lettice Boltzmann berechnen und dann sich anschauen, wie dieses Lösemittel zum Beispiel interagiert mit einem Kolloid. Ein Kolloid ist ja auch nur sowas wie eine Kugel, aber es ist deutlich größer als die Teilchen, aus denen die Flüssigkeit besteht. Viele, hundert oder sogar tausende Mal größer. Wenn man solche Interaktionen berechnen will, dann kann man also zum Beispiel Lettice Boltzmann benutzen, um das Flüssigkeitsfeld zu berechnen und kann da eine große Kugel reinsetzen, die jetzt von der Flüssigkeit hin und her geschoben wird. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man viele Flüssigkeitsteilchen auf einmal berechnen kann, weil die große Kolloidkugel ja so viel größer ist als die kleinen Flüssigkeitsteilchen. Um da die Interaktion richtig hinzubekommen, braucht man wirklich viele der Flüssigkeitsteilchen. Neben den Vorträgen und den Übungen bei dem Workshop hatte ich natürlich auch die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Es war zum Beispiel jemand da von der Uni Mainz, ein Doktorand, der an Gedächtnisfunktionen forscht. Und das fand ich sehr spannend, denn in der Powerfunktionaltheorie, an der wir arbeiten, kann man ja Gedächtnis einbauen. Und da ist es natürlich sehr interessant, verschiedene Arten von Gedächtnis beschreiben zu können. Dieser Doktorand arbeitet tatsächlich damit, die Gedächtnisfunktion eines Systems zu bestimmen anhand von molekularen Simulationen. Das heißt, er betrachtet das System auf Teilchenebene, kennt die Wechselwirkungen der Teilchen und kann aus diesen Wechselwirkungen eine Funktion, also die Gedächtnisfunktion, berechnen, die man dann zum Beispiel bei sowas wie der Powerfunktionaltheorie verwenden kann, um das System auf einem höheren Level zu beschreiben. Wenn man diese Fähigkeit hat, aus mikroskopischen Eigenschaften auf makroskopische, also gröbere Eigenschaften zu schließen, dann ist das sehr gut, denn dann hat man die Möglichkeit, überhaupt erst zu vergleichen, ob die makroskopischen Modelle, die man sich ausgedacht hat, auch zur mikroskopischen Welt der Teilchen passen. Vielleicht wird sich also zwischen uns beiden irgendwann mal eine Zusammenarbeit ergeben. Das fände ich zumindest sehr interessant. Ein anderes Phänomen, von dem ich auf dem Workshop gelernt habe, ist das Shear Thinning oder Shear Thickening von Flüssigkeiten. Das ist ein physikalischer Effekt, den sogenannte nicht-newtonsche Flüssigkeiten zeigen. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, was passiert, wenn man eine Mischung von Stärkepulver und Wasser auf einen Lautsprecher gibt und den Lautsprecher einschaltet. Oder was passiert, wenn man dieses Gemisch in die Hand nimmt und knetet. Es verhält sich dabei nämlich anders, als man es zum Beispiel von Wasser kennt. Dieses Stärkegemisch ist eine Flüssigkeit, die unter Krafteinwirkung ihre Viskosität stark erhöht. Die Viskosität, es ist ja die Zähigkeit. Und bei der Stärkemischung ist es jetzt so, dass die Zähigkeit sehr viel größer wird, wenn man zum Beispiel draufhaut auf diese Flüssigkeit. Das nennt man dann Shear Thickening. Shear heißt Scherung, also Verzerrung, und Thickening Verdickung. Ne, die Flüssigkeit wird dicker, wenn man mit einer Kraft auf sie einwirkt. Das umgekehrte Verhalten, nämlich Shear Thinning, zeigt zum Beispiel Ketchup. Ihr alle habt es sicherlich schon mal erlebt, dass man eine Flasche Ketchup in der Hand hat, so eine Glasflasche, und sie über seine Pommes frites hält und es kommt einfach nichts raus. Wenn man dann aber hinten auf die Flasche draufhaut, dann kommt plötzlich ein ganzer Klumpen Ketchup auf einmal aus der Flasche. Das liegt daran, dass sich der Ketchup tatsächlich unter Krafteinwirkung verdünnt. Die Zähigkeit wird kleiner, wenn man mit einer Kraft auf den Ketchup einwirkt. Und deswegen kommt plötzlich viel mehr, als ihr es erwartet habt. Ich finde diesen Effekt sehr interessant und deswegen fände ich es auch ziemlich cool, wenn man den vielleicht mit der Power-Funktionaltheorie beschreiben könnte. Deswegen habe ich mir auch direkt mal ein Paper runtergeladen und durchgelesen, das sich mit diesem Effekt befasst. Und zwar ist das das Paper Discontinuous Shear Thickening of Frictional Hard Sphere Suspensions. Es ist von Seto, Mari, Morris und Den, erschienen in Physical Review Letters im Jahr 2013. Die haben sich also mit Shear Thickening von harten Kugeln befasst und harte Kugeln, damit kenne ich mich natürlich aus. Mit harten Kugeln hantiere ich die ganze Zeit und vielleicht kann ich ja aus diesem Paper lernen, wie man das Shear Thickening auch mit Power-Funktionaltheorie finden kann. Ein weiteres Paper, das ich gelesen habe, befasst sich nicht mit Physik, sondern mit physikalischen Methoden. Es hat den Titel Truncated Newton Algorithms for Large-Scale Unconstrained Optimization. Es ist von Ron Dembo und Trond Steihaug und erschienen im Jahr 1983 in Mathematical Programming. In diesem Paper ist die Minimierungsmethode beschrieben, die ich verwende, um meine Ströme in der Power-Funktionaltheorie zu berechnen. Bisher verwende ich ja dafür eine externe Bibliothek, die diese Funktion schon fertig programmiert hat. Allerdings macht diese Bibliothek das auf dem Prozessor. Und ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich gerne mit der Grafikkarte rechnen würde. Daher versuche ich jetzt zu verstehen, wie dieser Minimierungsalgorithmus funktioniert, damit ich ihn selbst neu programmieren kann, aber eben auf der Grafikkarte und nicht auf dem Prozessor. Das hat dann den Vorteil, dass ich nicht mehr so viele Werte zwischen dem Prozessor und der Grafikkarte hin und her kopieren müsste und damit kann insgesamt das Programm schneller werden. Damit werde ich mich also wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal befassen, damit ich dann auch ein richtig schön schnelles Programm habe, mit dem man auch große Systeme gut beschreiben kann. Davon erzähle ich dann aber vielleicht in der nächsten Folge oder wann auch immer ich meine Ergebnisse erzielt habe. Und bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.